Gemeinde gibt es bestimmte Traditionen und Bräuche und Regelungen oder bestimmte Namen, die vertreten sind. Mir wurde gesagt, hier ist der Name Hildebrand sehr weit verbreitet. Das war mir gar nicht bewusst, aber mein Name ist auch Hildebrand. Bei uns in der Gemeinde Bielefeld, Hepen, Oldentrup oder Schildische, da muss man Heinrich heißen. Also unser Pastor Heinrich Klaassen oder Heinrich Löwen oder Heinrich Schneider. Und wir sprechen da auch von der Dreiheinrichkeit. mein Name ist Daniel. Ich mache das ehrenamtlich. Okay, sicher waren der ein oder andere schon mal von euch im Urlaub oder hat auch Erfahrungen mit Menschen aus anderen Kulturen in unserem Umfeld gemacht. Und da kommt es ja immer wieder zu witzigen Situationen, weil man nicht so genau weiß, wie man sich verhalten soll. Weil man nicht weiß, wie sind denn die Bräuche oder was ist üblich in der jeweiligen Kultur. Und so las ich, dass jemand in Amerika war und Cola kaufen wollte bei McDonald's und einfach nur ein leeres Glas bekam und ganz erbost war, wie man für $3 einfach nur ein leeres Glas bekommen kann. Bis er merkte, man muss da zum Stand gehen und darf das selber auffüllen, so oft wie man möchte. Man muss das aber wissen, sonst fühlt man sich veräppelt. Und so habt ihr wahrscheinlich auch selber schon viel erlebt oder immer wieder Erfahrungen gemacht, die mitunter auch recht lustig sein können. Letztes Jahr durfte ich in Kanada sein für eine Woche, wo wir uns als Gemeindegründer getroffen haben und ich durfte schauen, was in Kanada passiert. Und da sagte ein Kanadier, wir lachen immer über die Deutschen, weil die wissen immer, wie die biblischen Personen aussehen. Wie wissen die? Ja, Abraham had a big faith. Die können das TH nicht sagen und die wollen immer Glaube sagen, Faith, sagen aber immer Face. Und für uns hört sich das so witzig an, Abraham hatte so ein großes Gesicht und Mose hatte so ein großes Gesicht und wir wünschen dir, dass du auch so ein großes Gesicht bekommst, such a big faith. Und das fanden die ganz witzig und wir dachten, das ist ja lustig, was es so alles gibt. Aber das sind so die Herausforderungen im Umgang mit verschiedenen Kulturen. Ich habe euch heute einen Bibeltext mitgebracht, den ihr auch kennt, aus dem ersten Petrusbrief. Und Petrus behandelt auch dieses Thema. Und er sagt, also es geht heute um 1. Petrus 3, ab Vers 8. Und Petrus sagt uns in dem ganzen Petrusbrief, durch die Nachfolge Christi seid ihr Fremde geworden in dieser Welt. Wie, wir sind Fremde geworden? Ja, sagt Petrus. Vorher lebtet ihr ganz normal ohne Gott in dieser Welt und dann hat Gott euch herausgeliebt, herauserwählt und ihr gehört jetzt zu ihm. Und durch die Beziehung zu Gott kommt auf einmal der ungläubige Ehepartner gar nicht mehr mit euch zurecht und sagt, was ist denn mit meiner Frau, was ist mit meinem Mann? Der entstammt doch aus dieser Kultur, wir sind doch mit ihm lange verheiratet und auf einmal ist er mir fremd geworden. Und der Sklave sagt, ich erkenne meinen Herrn nicht wieder. Oder der Herr sagt, ich erkenne meinen Sklaven nicht wieder. Seit der Christ geworden ist, hat sich alles verändert. Du bist mir fremd geworden. Und Petrus sagt, ja, das liegt daran, dass wir zu Christus gehören. Gott hat uns herausgerufen aus dieser Welt und unser Koordinatensystem ist verändert. Wir orientieren uns nicht mehr an unserer Umgebung, wir orientieren uns an Gott und seinem Willen. Und das führt dazu, dass wir Fremdlinge geworden sind. Wir sind Ausländer, Asylanten unterwegs zu Gottes Herrlichkeit in dieser Welt. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, aber damals war das für die Menschen, die vorher Heiden waren oder vielleicht auch Juden, eine ganz neue Erfahrung. Wie kommt das? Ich bin Christ geworden und ich verliere meinen Arbeitsplatz. Ich bin verheiratet, ich bin Christ geworden und die Ehe funktioniert nicht mehr. Das müsste doch jetzt besser klappen. Was ist passiert? Und Petrus sagt, ja, das ist Erwählung. Wenn Gott sich für dich entschieden hat und du darauf geantwortet hast und zu seiner Gemeinde gehörst, zu seinem Volk, dann wirst du zu einem Fremdkörper in der eigenen Kultur. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Was ist denn Gottes Wille jetzt für uns? Und da übersetzt Luther so treffend, was ist Gottes Wille? Stopf den Leuten das Maul. Das ist mein Thema. Es steht so in der Heiligen Schrift. Stopf den Leuten das Maul. Wie, was sollen wir denn jetzt machen, den Leuten das Maul stopfen? Ja, sagt Petrus. Wenn wir zunächst in Kapitel 2 schauen, ab Vers 15, da sagt er, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Stopft den unwissenden und törichten Menschen das Maul. Das heißt, wenn man jetzt als Fremdling, als Ausländer, als Außenstehender in einer Kultur ist und das wirklich alles richtig machen muss, will, dann muss man ja fast doppelt so gut leben wie die Einheimischen. Weil man begegnet vielen Vorurteilen. Und dann ist man, wenn man das ernst nimmt, wirklich bemüht, alles richtig zu machen. Und so sagt Petrus, so haben wir das auch als Christen. Die dürfen uns nichts anderes nachsagen als die lieben Jesus. Wir sollen ein Leben führen, das den Menschen die Sprache verschlägt. Wenn die über dich lästern wollen, wenn die morgen über dich ausholen, dann dürfen die nichts anderes sagen als, ja eigentlich liebt diese Person nur Jesus. Die darf nicht sagen, ja, der ist so und so, das gibt viele Sünden in seinem Leben. Sondern Petrus sagt, ja, wir sind herausgefordert, als freie, von Gott geliebte Menschen in unserem Umfeld den Menschen die Sprache zu verschlagen. Durch die Nachfolge Christi. Und dann führt er aus und sagt, ja, was bedeutet das für die Sklaven? Und die Sklaven sitzen im Gottesdienst, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wir sind doch Sklaven, die sehen uns sogar als Gegenstände. Und dann erklärt Petrus, was das für die Sklaven bedeutet. Ja, und was heißt das für die Frauen, deren Männer nicht gläubig sind? Und dann erklärt er, was das bedeutet. Und dann geht das alles so durch und dann kommt er zu unserem Text heute und sagt dann ab Vers 8, Kapitel 3, ab Vers 8, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Endlich aber heißt nicht, wir sind gleich fertig, sondern jetzt kommt der Teil, der alle betrifft, der nicht für spezielle Gruppen in der Gemeinde ist, sondern die ganze Gemeinde angeht. Und er sagt, worauf es jetzt ankommt, ist, dass unsere Lebensführung von Gott bestimmt ist. Dass wir nach außen hin ein Zeugnis sind als ganze Gemeinde. Und wie geht das? Wir in der Gemeinde sollen gleichgesinnt sein. Das ist ja für unsere deutsche Geschichte ein schreckliches Wort. Wir besuchten mal Theo Lehmann, den großen Evangelisten aus Ostdeutschland. Und wenn man sich das so anschaut, im Osten hatten die ja erst den Nationalsozialismus, da war alles gleichgeschaltet, da kommt der Kommunismus, da war alles gleichgeschaltet. Und er sagt, ich konnte das nicht ab. Immer dieses Gleiche marschieren, alles gleich, gleich, gleich. Und ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über Gospel und Jazzmusik, immer gegen den Takt. Ich sage, es war alles so gleich, alles so eintönig, alles immer so marschieren und alles immer gleich. Und er sagt, das Christentum ist nicht so. Das Christentum ist herausfordernd. Das ist gegen den Takt ein bisschen Leben in die Sache bringen. Und deswegen dürfen wir das jetzt nicht so hören, dass wir sagen, wir müssen möglichst alle 10 Stellen nach dem Komma und noch weiter genau gleich, gleich, gleich denken. Dann ist das erreicht. Dann haben wir das Ziel geschafft. Das ist keine verordnete Einigkeit, sondern das ist eine Einigkeit auf Grundlage der Heiligen Schrift. Eine Einigkeit, weil wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Wir alle folgen Jesus nach und weil wir ein gemeinsames Ziel haben, ihm nachzufolgen und den gleichen Heiligen Geist, sind wir sogar ganz unterschiedlich. Jemand sagte mal, je gottloser wir sind, desto gleicher werden Menschen. Wenn wir uns der Sünde hingeben, macht Sünde uns alle gleich, immer gleicher. Wir werden abhängiger, das wird immer destruktiver, wir werden immer weniger frei. Aber je mehr wir uns hingeben, dann entfaltet Gott unsere Gaben und gibt sogar noch Geistesgaben und es wird immer vielfältiger in der Gemeinde. Das müssen wir als Kirchen immer wieder neu uns bewusst machen. Aber Gott will, dass es immer bunter wird und alle Körperteile zur vollen Entfaltung kommen, damit Christus sichtbar wird. Also Gleichheit heißt nicht Gleichförmigkeit, sondern Nachfolge aufgrund der Heiligen Schrift. Und die Christen haben sich dann immer gefragt, ja, was ist ein bisschen viel, 66 Bücher, wie soll man daraus die Einheit ermitteln? Und da hatte man schon in der Antike die Idee, wir brauchen ein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Und alle, die glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er Christus gesandt hat, um uns zu erlösen und dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen ist, der ist ein Christ. Und wenn sich das noch im Leben zeigt, dann ist man ein wiedergeborener Christ, würden die Täufer sagen. Ja, dass das, was man glaubt, auch in unserem Leben Früchte trägt. Und Petrus sagt, okay, das ist ein Punkt. Wir sollen an einer gleichen Gesinnung arbeiten, im Ringen mit der Heiligen Schrift, in der gemeinsamen Christusnachfolge, angeleitet durch den Heiligen Geist. Und dann als nächster Punkt, seid mitleidig oder seid voller Mitgefühl. Mitgefühl haben heißt, am Leben des anderen Anteil haben. Manchmal ist das ja so, wir freuen uns über die Traurigen und weinen über die Fröhlichen, weil wir es dem anderen nicht gönnen. Man denkt, Mensch, jetzt ist er wieder so fröhlich, jetzt fährt er schon wieder in Urlaub. Wie viele Arbeitsstunden hast du? Manche haben vielleicht schon gedacht, na, das gönne ich dem nicht. Ja, man freut sich nicht mit, sondern denkt, das gibt's ja nicht. Hätte ich mal bei Bertelsmann die Stelle und nicht bei der Stadt oder was ich, wo auch immer, bei Oetker. Ja, also, und Petrus sagt, nein. Was ist ansprechend für Menschen außerhalb, wenn wir mitleiden, miteinander leiden, Anteil nehmen? Das heißt ja Sympathie. Also Syn heißt mit und Partie oder Pathos, so dass man mitleidet, mitfiebert, wirklich miteinander einsteht, dass man sich freut mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist ganz wichtig. Wenn wir Trauer erleben, wenn wir Freude erleben, dass wir das wirklich miteinander teilen und das Gemeinde kennzeichnet. Hier kannst du alles mitbringen, wie wir das heute gehört haben von dem schweren Unfall. Und wir haben uns mitgefreut, dass das so gut ausgegangen ist. Ja, man denkt ja nicht, Mensch, haben die wieder Glück gehabt, lebt der Sohn noch. Das wäre ja ganz schlimm, sowas zu denken. Da würden wir sagen, sowas denkt man nicht. Aber bei kleineren Dingen, wenn jemand wieder Urlaub hat oder frei hat oder wie auch immer, oder so früh in Rente gehen konnte, da wollen wir uns da vielleicht doch nicht so mitfreuen mit den Zeugnissen. Und denken eher, warum geht es mir nicht so gut? Warum ist das bei mir anders? Wir wollen Mitgefühl entwickeln, Mitgefühl haben füreinander. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie krass das in der Antike war. Ich kenne keine andere Religionsgemeinschaft, oder man kennt keine andere, wo alle Menschen willkommen waren. Und das machte das Christentum sehr ansprechend, dass dort Sklaven waren, Herren waren, Frauen waren. Das muss man eigens betonen. In der antiken Vorstellung hatte die Frau nicht die Spielräume, eine eigene Religion anzunehmen. Und das Christentum hat gesagt, doch, da ist weder Mann noch Frau. Du kannst sogar glauben, wenn dein Mann dagegen ist. Das führte natürlich zu Spannungen, aber machte die Gemeinde sehr attraktiv. Wenn man zu Hause war, und die hatten ja keine Kirchen, wenn Brot und Wein geteilt wurden, zu sagen, wir sind eine Gemeinschaft der Glaubenden, herausgerufen aus dieser Welt, orientieren uns an einem anderen Koordinatensystem und wir teilen unsere Freude und unser Leid. Das war etwas, wenn wir das neu entdecken, was sehr ansprechend für die Umwelt war. Und dann sagt Petrus, wir sollen brüderlich sein oder geschwisterlich. Also ich komme ja aus einer Mennoniten-Brüdergemeinde, das ist so gefühlt der uncoolste Name, den man als Gemeinde haben kann. Ich mag diese Theologie und ich feiere das. Aber heute jemandem zu erklären, was ist denn eine Brüdergemeinde, das hört sich so sehr kompliziert, Mennoniten-Brüdergemeinde. Aber der Gedanke dahinter, der ist ja wirklich genial. Die haben sich damals gesagt, wir wollen betonen, dass wir alles Geschwister sind. Wir bringen zum Ausdruck, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Wir wollen keine päpstliche Hierarchie, auch keine evangelische, das ist der Pfarrer, der alles macht. Wir wollen zeigen, dass wir miteinander glauben, leben und teilen. Und damals fiel ihnen da nichts Besseres ein, als zu sagen, wir bleiben Mennoniten, aber begegnen einander als Brüder und Schwestern. Heute müsste man vielleicht sagen, wir sind eine Mennoniten-Geschwisterkirche. Also wo man das stark gemacht hat und diesen Gedanken hatte, das soll Gemeinde sein. Und ich glaube, das kennzeichnet auch euch, dass wir diese Idee haben, für uns ist Reich Gottes ganz klar damit verknüpft, wir machen das gemeinsam. Reich Gottes macht keiner für uns, das macht keiner uns vor, das machen wir miteinander. Das Reich Gottes wird geschwisterlich gelebt und für ihn war das ganz wichtig. Also manche würden lieber über Feindesliebe predigen als über Nächstenliebe, weil manchmal ist das ja in der Gemeinde auch anstrengend, weil manche lieben Leute in Afrika, die sind weit weg oder irgendwo. Jemand sagte mal, Herr, Nächstenliebe ist ja schön und gut, aber nicht diesen, sondern den Nächsten. Nächstenliebe ist immer der Nächste. Also dieser Kollege ist ja auch schwierig. Oder der jetzt neben mir sitzt, ist ja auch schlecht. Aber der Nächste, der kommt, den liebe ich auf jeden Fall. Immer der Nächste. Ja, und ihr kennt das ja, wir Freikirchen, wir haben auch so eine besondere Stärke und Schwäche. Die Stärke ist, wir sind so eng beieinander, dass wir uns wirklich gut kennen. Die Schwäche ist, ich könnte jetzt irgendeinen Namen nennen, und jeder darf einen Satz über diese Person sagen. Ja, das ist für manche schon die Zeit, die Gemeinde zu wechseln. Weil wir kennen uns so lange, wir kennen die Kinder, wir waren schon im Einsatz, wir haben schon mal zusammen gekocht, schon mal zusammen gestritten, schon mal zusammen, wisst ihr, was ich meine? Wir kennen uns so gut, das ist was Besonderes, das macht die Wärme und Intimität von Freikirchen aus, aber es macht uns auch sehr verletzlich. Und es gibt kaum Kirchen, wo man so gut übereinander lästern kann als bei uns, weil man sich sehr gut kennt. Und deswegen sagt Petrus, Brüder und Schwestern, Die Bruderliebe, das ist ganz wichtig. Weil wir uns kennen, weil wir miteinander glauben, leben und teilen, müssen wir da ganz vorsichtig sein und müssen zum Ausdruck bringen, dass wir Wertschätzung haben, dass man zur Entfaltung kommt und nicht, dass man unterdrückt wird, gleichförmig leben muss oder auch gemobbt wird. Eine Frage, die mir da kam, was ist wichtiger? Christen zu lieben oder nicht Christen zu lieben? Da habe ich gedacht, ja, wenn man so die Bibel liest, ist es wichtiger, dass wir Christen uns zuerst lieben. Warum? Weil an der Liebe zueinander werden die anderen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das heißt, die Christen hatten dieses Geheimnis von Anfang an von Jesus mitbekommen, wenn wir miteinander umgehen, dass wir einander die Füße waschen, nicht Gehirnwäsche, sondern Füße waschen, einander helfen, mitleiden, Leben teilen, dann ist das für die anderen wie ein Sog. Sie müssen aber die Chance haben, das zu sehen. Das heißt nicht, dass wir die anderen nicht lieben, sondern wie wir miteinander umgehen, andere einbeziehen, zu uns nach Hause einladen, dann können sie sehen, wie Christen miteinander umgehen, wie Glaube konkret aussieht. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie wir miteinander umgehen. Gleichgesinnt, mitleidig oder Mitleid haben, geschwisterlich und dann auch barmherzig. Barmherzig ist ein anderes Wort als gnädig. Also Gnade hat mit der juristischen Sprache zu tun. Man kann verurteilt werden und dann wird man begnadigt. Das kann auch ganz formal sein, da muss man keine Gefühle für haben. Gnade, das geht auch eiskalt. Also der Bundespräsident in Deutschland kann in gewissen Fällen Verurteilte begnadigen. Dafür braucht er die nicht mögen. Bei barmherzig ist das so, das steht in der Heiligen Schrift, da drehen einem die Eingeweide um, das nimmt einen mit. Da ist einem der andere nicht egal. Begnadigen ist ein bisschen von oben herab. Wenn man jemand Gnade erweist, das geht nur durch Hierarchie. Oder wo jemand in einer Schuld steht, da kann man sagen, ja, ich erlasse dir das. Aber wenn man barmherzig ist, das hat mit Emotionen zu tun. Und wo das in der Bibel immer wieder vorkommt, ist, wenn Jesus sagt, ich sehe Menschen, die sind verstrickt in ihrem eigenen Leben, in ihrem eigenen Egoismus, in ihrer Schuld. Da sagt Jesus, wenn ich da hingucke, dann drehen sich mir die Eingeweide um. Das ist Barmherzigkeit. Mir ist das dann nicht egal. Ich sehe den Bruder, die Schwester so leiden. Die machen so viel durch, die beschäftigt so viel. Ich kann den nicht in diese Sackgasse laufen lassen. Man sagt, ich bin barmherzig, mir ist das nicht egal. Und mit ganzem Einsatz ringe ich um die Menschen. Ich ringe um den anderen. Das soll uns als Gemeinde kennzeichnen. Und das geht auch nur, wenn wir demütig sind. Die beste Definition für Demut ist, Mut zu dienen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Demut heißt, Mut zu dienen. Dem anderen Wertschätzung entgegenzubringen, nicht von oben herab, sondern zu sagen, ich schaue auf dich auf, ich achte dich höher als mich selbst, ich bin bereit, dir zu dienen. Und wenn das uns kennzeichnet, sagt Petrus, dann können wir auch zu Vers 9 kommen. Wenn das unsere Gemeinde ausmacht, dann heißt es weiter, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Nun geht diese Lebensart, die wir eingeübt haben, in die Gemeinde raus. Jetzt gehen wir Montag auf Arbeit und wir erleben aber Böses. Da ist nicht Bruderliebe, da ist nicht unbedingt immer geschwisterliche Haltung. Da gibt es Neid, Eifersucht, alles, was es hier in unseren Gemeinden niemals gibt. Also so, da gibt es ganz andere Herausforderungen. Und jetzt sagt Petrus, jetzt kommt es darauf an, wo alle so auf die Christen schauen und sagen, okay, wenn ihr vom Sonntag in den Alltag lebt, von der Kraft der Auferstehung her euren Alltag bewältigt, und dann angegriffen werdet, beleidigt werdet, wie geht ihr damit um? Und Petrus sagt, ja, wir sollen nicht Böses heimzahlen oder selbst Böses tun. Und da denkt man, das ist ja schon schwer genug. Also wenn man Böses erlebt, nicht Böses zurücktun, da wird man sagen, wenn man das schafft, das ist ja schon super. Aber da sagt Petrus, ja, das ist ja noch gar nichts. Du sollst dir noch segnen. Also du sollst noch aktiv werden, nicht nur nichts machen, sondern du sollst aktiv noch dem anderen Segen zusprechen. Weil du Segen erben wirst, sollst du segnen. Stopft den unwissenden und törichten Menschen das Maul, indem ihr Gutes tut. denk dir was aus, was dem anderen die Sprache zerschlägt. Oder also, dass er keine Worte hat, wie er dich beleidigen kann. Und Jesus macht das ja so fuchsig, auch in der Bergpredigt. Das habe ich richtig für mich entdeckt. Das ist ja eine kreative Konfliktlösung. Als er sagt, ja, wenn jemand mit dir eine Meile gehen will, dann geh mit ihm zwei. Ich habe mich dann mal damit beschäftigt und dann habe ich festgestellt, die Römer durften nur zwingen, eine Meile zu gehen. Jetzt stell dir vor, da will dich jemand ausnutzen und der Römer sagt, geh eine Meile und du gehst nicht mehr weg. Du kannst gehen. Nein, nein, ich gehe noch. Nein, jetzt. Ich trage noch die ganze Zeit dein Gepäck. Irgendwann wirst du zum Chef, nicht zum Opfer. Weil du nimmst das Heft in der Hand. Oder mal ganz einfach ausgedrückt, stell dir vor, jemand will dich ausnutzen beim Umzug. Ja, Butkewitz ruft dich an, wir ziehen nach Frankfurt, kommt alle mit. Er möchte natürlich nicht, aber nehmen wir mal an. So, und er spannt alle ein und man kommt da nicht weg. Und du drehst das einfach um und du fährst nicht mehr weg. Du sagst, du, ich kann auch fließen. Nein, nein, brauchst du nicht. Doch, doch, ich kann auch Maler arbeiten. Nein, nein, doch, vielleicht kannst du das ja gar nicht. Aber indem du die ganze Zeit bleibst und bleibst, wird er dich nie wieder fragen. Und das ist eine ganz interessante Form, wo ich von Jesus gelernt habe. Jesus sagt, ja Mensch, ihr müsst wegkommen von diesem Opferdenken. Dieses Opfer habe ich gemacht, das reicht jetzt. Christen sind keine Opfer, aber ihr müsst euch dazu Gedanken machen. Und indem ihr zum Beispiel anfangt zu segnen oder Konflikte kreativ zu lösen, nehmt ihr das Heft in die Hand. Ja, und das ist sozusagen aber nicht etwas ganz Schlichtes oder etwas, was so einfach ist, sondern das braucht dafür Pfiffigkeit und den Heiligen Geist, zu sagen, wie kann ich, wenn ich in eine Ecke gedrängt werde bei Arbeitskollegen, wie kann ich das durchbrechen? Ich hörte von einer Geschichte aus der Sowjetunion, da gab es immer wieder Verhöre von Christen und da sollten die Christen wieder vorgeführt werden und dann war ein alter Bruder einer Gemeinde gar nicht gelehrt und der sagte, ich komme diesmal mit. Und da sagte die Gemeindeleitung, nein, da geht es wieder wahrscheinlich um Fragen Schöpfung und Evolution, Atheismus, Kommunismus, das sind so hochgelehrte Gespräche, da braucht man dich nicht. Doch hat er gesagt, ich möchte da mit. Dann haben sie gesagt, ja, kannst mitkommen. So, und dann lief die Diskussion und die Christen wurden vorgeführt und der atheistische Offizier fragte irgendwann, wenn Gott überall ist, wo ist Satan? Und dann meldete sich dieser alte Bruder und sagte, ist Gott in ihrem Herzen? Nein, da ist Satan. Manchmal braucht man einfach diese Pfiffigkeit, auf eine Art und Weise Leuten auch das Maul zu stopfen und zu überlegen, nein, wir sind nicht dazu da, das Böse nur zu ertragen. Wir müssen uns überlegen, wie kann man manchmal durch Antworten, durch Gutes tun, durch Nächstenliebe das durchbrechen. Wie kann man den Segen, den wir bekommen, teilen? Und das ist für mich einer der wichtigsten oder neuesten Gedanken gewesen, dass ich irgendwie gemerkt habe, es gibt diese Opfermentalität im Christentum nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Muslimen zu tun habt, gehabt habt und mal darüber gesprochen habt, über ihre Länder und ihre Geschichte. Und da habe ich immer wieder gemerkt, dass es ganz tief verwurzelt, wir kommen nicht auf die Beine, weil Kreuzzüge, Amerikaner, der Westen und so weiter. Und dann sagte ich mal zu jemandem, ja, das darf man nicht so denken. Wenn man so denkt, ob das stimmt oder nicht, da kommt man nicht auf die Beine. Man ist 1000 Jahre, 100 Jahre, 50 Jahre immer Opfer. Wir können ja nichts machen, weil alle anderen unterdrücken uns. Und das Christentum hat das ganz anders gemacht. Das Christentum sagt einfach, ja, jeder Einzelne kann Verantwortung übernehmen in seinem Umfeld. Überwinde dieses Denken, du bist ein Opfer, werde aktiv, tue dem anderen etwas Gutes. Mach dir Gedanken, wie wir vorankommen können. Wenn der Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihm, gib ihm zu trinken, sagt Paulus. Das geht da gar nicht um Emotionen, sondern was kannst du tun, um aus dieser Opferhaltung herauszubrechen? Praktische Geschichte, die ich gelesen habe. Jemand hatte ganz neu eine Wohnung gemietet und war glücklich, dort wohnen zu können. Die Wohnung war auch relativ günstig. Aber schon kurze Zeit später stellte sie fest, dass in der Wohnung über ihr ein Junggeselle wohnte, so um die 50, Single-Mann mit Namen Bär. Und der schien ständig Partys zu feiern und immer die Nacht zum Tag zu machen. Und sie merkte, Als sie ihn ansprach, das ist ein total mürrischer Typ, sie hatte dann angefangen, Angst vor ihm zu bekommen, hat dann Schlaftabletten genommen, konnte trotzdem nicht gut schlafen. Und das hat sie so fertig gemacht, immer dieses Lachen und Stampfen zu hören, das Gepolter, Stühle, Scharen, Möbelrücken und diese wummernden Bässe. Sie konnte sich keinen neuen Umzug leisten und das hat sie komplett zermürbt. Psychisch hat sie das fertig gemacht. Jetzt habe ich eine neue Wohnung und jetzt das. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Und sie klagte das Leid ihrer Freundin und die sagte, versuch's doch mal mit der Bibel. Aber da diese andere Person nicht so bibelfest war, dachte die gleiche Auge um Auge, Zahn um Zahn, da verliere ich ja sofort. Nein, so ist das gar nicht gemeint. Wir müssen uns jetzt was überlegen, wie wir das ändern können. Was würde die Bibel uns vorschlagen? Und die Freundin sagte, Jesus hat am Kreuz für seine Feinde gebetet. Der hat nicht alles immer nur jammernd erlitten, sondern gesagt, ich segne euch. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sagt nicht, ihr habt dazu beigetragen, dass ich hier stehe und hingerichtet werde. Ich habe mein Leben in eure Hände gegeben. Ich bin aktiv. Ihr dürft das nur machen, weil ich das zulasse. Und sie hat gesagt, wir machen das auch so. Ich habe noch Pflaumenkuchen im Gefrierschrank. Ich gebe dir den und du wirst jeden Tag ein Stück Pflaumenkuchen vor die Tür stellen. Und sie hat gesagt, okay, das machen wir. Pflaumenkuchen, da hat sie noch ein bisschen Kaffee dazugestellt und jeden Tag diese Prozedur. Und sie war skeptisch, aber dachte, na, schlimmer kann das jetzt auch nicht werden. Und immer gab es ein kleines Briefchen dazu, lassen Sie sich's schmecken. Und ein Becher mit einer Tüte löslichen Kaffee dabei. Und nach 5 Tagen gab es die erste stille Nacht. Aber sie war misstrauisch. Würde das schon ausreichen? Wird es sich jetzt wirklich ändern? Irgendwann begegnete sie ihm im Treppenhaus. Er bedankte sich für den Kuchen, gab ihr die ganze Bechersammlung zurück. Aber mehr passierte nicht. Immer noch Unsicherheit auf beiden Seiten. Irgendwann, das war nach Pfingsten, schien die Sonne, es war warm. Und der Herr Bär saß draußen vor der Tür und sie kam gerade vom Einkaufen und sie konnten sich nicht ausweichen. Und sie entschied sich dann, zu ihm zu setzen und es kam zu einem Gespräch. Aber das war kein einfaches, schlichtes Gespräch, ein richtiges Streitgespräch. Sie haben mich richtig fertig gemacht. Das hat mich an meine Grenzen gebracht, Ihre Partys. Ja, sagte Herr Bär, ja, ich wollte Sie auch rausekeln. Und Sie haben sich aber mal richtig ausgesprochen. Sie haben einander gesagt, was sich so angestaut hat. Bis sogar dazu kam, dass Sie gesagt haben, ja, können Sie mir noch helfen, ein paar Kisten auszupacken im Keller? Ich habe nicht die Kraft dafür. Und die ganze Beziehung hatte sich in diesem Fall verändert, wegen dem Stück Zwetschgenkuchen vor der Tür. Und das ist jetzt das, wofür wir auch beten müssen und Kreativität brauchen. Was ist das, was du machen musst, um das, was dich in die Enge treibt, wo du beleidigt wirst, gemobbt wirst, nicht befördert wirst? Wie kannst du Leuten das Maul stopfen, indem du Gutes tust und etwas machst, womit sie nicht rechnen? Und dann macht Petrus das so, wie das alle guten Prediger machen. Er zitiert auch einen Bibeltext. Und er zitiert aus Psalm 34 und sagt: Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Psalm 34. David ist auf der Flucht, wir sind Fremdlinge, es gibt viele Parallelen und der Psalm sagt, wer will ein gutes, gelingendes Leben haben? Und da würden ja alle sagen, ja natürlich, ich, na klar will ich ein Leben haben, das gelingt. Ich will auch ein Leben haben, das erfolgreich ist, das gesegnet ist. Und dann sagt Petrus, die Heilige Schrift lehrt, da müssen wir unsere Zunge hüten, dass sie nichts Böses redet und unsere Lippen, dass sie nicht betrügen. Wenn wir uns daran halten, dann wird sich unsere Lebensqualität verbessern. Es wird ganz anders sein, als du gedacht hast. Ich habe gesehen, ihr habt auch am Eingang in eurem Infokasten diesen Bibeltext, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist ja die Jahreslosung für 2019. Und vielleicht habt ihr euch als Gemeinde auch schon dazu einige Gedanken gemacht. Und ich finde das so einen faszinierenden Text. Der Friede muss gesucht werden. Wenn wir ein gutes Leben haben wollen, wenn wir das, was wir hier erfahren, mit anderen teilen wollen, das ist richtig Arbeit. Friede muss man suchen. Und das ist auch wieder eine Tat. Er sagt vorher, wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Und ich mag das, ich entdecke das immer mehr für mich. Vielleicht bin ich auch schon zu täuferisch. Aber dass der Glaube sich viel mehr an Taten ausdrückt, als wir das manchmal so gesagt bekommen haben. Und dass es gar nicht darum geht zu sagen, ja, will ich jetzt das Gute tun, wenn mich jetzt jemand zum Umzug fragt und ich aber nicht von Herzen mithelfe, dann bleibe ich lieber zu Hause, ich will ja nicht heucheln. Die Bibel wird vielleicht sagen, nix. Einfach mit anpacken und wenn du fertig bist, dann wirst du merken, das war gut für dich und für den anderen. Kennt ihr solche Erfahrungen? Also wenn wir nur in der Ehe kochen würden, wenn es danach ist, um nicht zu heucheln, oder nur putzen das Auto, wenn wir das so fühlen, wir wollen ja nicht geheuchelte Autos hier auf dem Parkplatz also sehen, dann merken wir, das geht gar nicht. Die Liebe drückt sich ganz klar an Taten aus. Und durch die Taten drückt sich der Glaube aus und dann kommen auch die Gefühle, die wir brauchen. Und das ist so befreiend, dass die Heilige Schrift einfach sagt, wende dich ab vom Bösen. Du sollst nicht die ganze Zeit denken, oh, nicht das Denken, nicht das Gucken, nicht das Sagen, nicht. Immer dieses Abwehrende, wende dich ab, tu das Gute. Wenn dich das eine quält, versucht, lass das abwehren, kümmere dich um das Gute. Mach dir Gedanken, was kann ich Gutes machen? Wem kann ich helfen, wen kann ich besuchen? Tue etwas Gutes und durch die Taten wirst du sehen, dein Leben wird an Qualität gewinnen. Und so sollst du dann auch den Frieden aktiv suchen. Da musst du dir richtig Gedanken machen, wie kann Frieden verbessert werden? Wie kann er hergestellt werden? Du sollst ihm sogar richtig nachjagen, bis du ihn gefunden hast. Zum Schluss eine kleine Geschichte aus der Zeit, als die Kühe noch Namen hatten. Das ist schon ganz lange her. Damals hießen die Kühe Erika, Erna, Paula, Helga, Hannelore, Gisela. Und diese Zeit, das war sehr, sehr lange her, 80er Jahre. Da gab es auf der Schwäbischen Alb und in Süddeutschland noch Bauern, die ihre Kühe immer wieder morgens auf die Alm trieben und abends wieder zurückholten. Und da gab es einen Bauer Heinz. Der trieb seine Kühe damals auch täglich durchs ganze Dorf, morgens aus dem Stall hinaus auf die Weide und abends den gleichen Weg zurück. Und er hatte so um die 20 Kühe. Und er, Erika, Erna, Paula und so weiter, ging dann immer so durch die Straßen, vorneweg der Bauer, an einer Seite seine Frau, auf der anderen Seite eins der Kinder und hinter den ganzen Kühen fuhr der Opa auf einem uralten Fahrrad mit einer großen Peitsche und so einem Zickzack, dass die Kühe so gemächlich auf die Weide kamen. Und noch ein bisschen weiter hinten fuhren so die Lausbuben mit ihren Fahrrädern und wichen immer den Kuhfladen aus. Das war so der Alltag in diesem Dorf, Normalbetrieb. Aber eines Tages kam es in diesem Dorf zu einer großen Überraschung, nämlich die Überraschung hieß Frieda. Frieda gehörte auch in die Reihe von Erika, Erna, Paula, Helga und so. Und die ging normalerweise auch immer diesen Weg mit allen Kühen. Aber eines Tages hatte sie den Eindruck, das ist ja langweilig, jeden Tag die gleiche Strecke. Und die Kuh Frieda büchste aus. Und sie sorgte für Action. Und alle dachten, was sollen wir jetzt machen? Alle Kühe gingen gemächlich ihren Trott, nur Frieda brach aus. Und so schnell es konnte weder der Bauer noch seine Frau noch die Kinder, seine Kinder das stoppen oder sie einfangen. Und auch Opa Heinz hinten mit dem klapprigen Fahrrad war nicht in der Lage, die davonlaufende Kuh einzufangen. Was sollte man tun? Sollte man die Herde einfach so zurücklassen? Das wäre unverantwortlich. Nein, die anderen mussten erst nach Hause gebracht werden. Und dann konnte die ganze Bauersfamilie sich um Frieda kümmern. Aber für die Jungs, die hinten auf dem Fahrrad waren, gab es jetzt nur ein Kommando. Suchet Frieda und jaget ihr nach. Und das war ihre Aufgabe und sie war auch gar nicht so weit gekommen. Aber ich fand diese Geschichte, wo das so gemünzt wurde, so hilfreich. Als sie die dann fanden, war Frieda das Ausflug schnell beendet. Sie wurde zum Stall zurückgebracht. Aber das zeigt ein wenig auf humorvolle Art und Weise, suchet Frieda und jaget ihr nach. Da muss man aktiv werden. Der Frieden stellt sich nicht einfach passiv ein, sondern macht dir Gedanken, überlege, wie kann das Leben, das Gott dir gibt, verbessert werden, indem du auf deine Zunge achtest, indem du dich vom Bösen abwendest und indem du den Frieden nachjagst. Und wenn das zusammenkommt, dass wir in der Gemeinde ein Ort sind, wo wir wirklich Mitleid haben, barmherzig sind, das hier einüben und dann das nach außen tragen, dann wird das so sein, wie Petrus sagt, dann verschlägt es den Leuten die Sprache. Und darum wollen wir Gott bitten, dass er uns in dieser Hinsicht segnet. Ich lade euch ein, aufzustehen, und ich würde gerne mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns herausforderst. Wir sollen ein kreatives Leben führen. Wir sollen nicht aus der Opferhaltung unser Leben bewerten, sondern aktiv sein. Wir sollen nicht einfach nur schauen, was uns angetan wurde oder was wir erlebt haben oder immer wieder erleben, sondern du forderst uns heraus, in der Gemeinde füreinander einzustehen, füreinander ja, Verantwortung zu übernehmen und dann aber in unseren Alltag zu gehen und aktiv das Gute zu tun, Menschen zu segnen, Menschen vielleicht zu uns nach Hause einzuladen, Menschen damit zu überraschen, was du für uns Gutes getan hast, dass wir den Segen, den wir bekommen und bekommen werden, so austeilen, dass Frieden geschaffen wird, dass Böses überwunden wird und dass Gutes entsteht. Herr, ich brauche dafür deine Hilfe und ich denke auch alle anderen. Wir bitten dafür um deine Kraft und deinen Heiligen Geist. Amen.